Ja, meine Damen, meine Herren, die CSU hat mit dem EEG nie gehadert, wohl aber mit den Fehlentwicklungen, die sich vielfach eingestellt haben. Regelmäßig war das dann der Fall, wenn es uns als Politiker nicht gelungen ist, die steile Erfahrungskurve und die Kostensenkungen, die sich daraus ergeben haben, auch zeitnah im Gesetz umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass wir an der Stelle jetzt einen Schlusspunkt gesetzt haben, dass wir eine Chance öffnen, dass sich die erneuerbaren Energien am Markt bewähren. Und ich freue mich, dass es das in der Großen Koalition gelungen ist. Damit hat auch dieser Ansatz eine breite Mehrheit. Natürlich hängt der Erfolg eines Ausschreibungsmodells von der Ausgestaltung ab und da steht noch einiges offen. Die Frage nämlich, wie man so etwas tatsächlich dann im Detail ausgestaltet, das wird man in den nächsten Jahren dann auch noch mal sehen. Aus Sicht der Verfechter erneuerbarer Energien müsste das eigentlich als Erfolg gewertet werden, dass es jetzt gelingt, die Erneuerbaren an den Markt heranzuführen. Ich höre allerdings von der Opposition andere Dinge in dem Zusammenhang. Das überrascht mich persönlich, sage ich ganz offen, denn es müsste ja eigentlich geradezu als Erfolg gefeiert werden, dass wir jetzt einen Punkt gefunden haben, wo man tatsächlich auch einen Markt organisieren kann und wo sich zeigen wird, dass die erneuerbaren Energien sich auf diesem Markt im Wettbewerb entwickeln und halten werden. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Ich will auch noch mal in Ergänzung zu dem, was die beiden Kollegen gesagt haben, betonen, dass wir die Energiewende nicht in Frage stellen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen sie nicht stoppen, sondern steuern. Das ist das Motto, nicht stoppen, sondern steuern. Das kann man verschiedentlich belegen. Unter anderem dadurch, dass wir beispielsweise bei der Biomasse dafür gesorgt haben, dass es einen Anschluss gibt über die Versteigerungen, dass also Bestandsbiomasseanlagen jetzt schon Planungssicherheit bekommen. Wie geht es weiter? Und insbesondere, dass es weitergeht, denn das auch war vielfach ja in der Diskussion. Ähnliches können Sie sich anschauen beim Thema Geothermie. Auch da haben wir einen Schritt gemacht durch entsprechende Anpassungen, Verschiebungen, damit Geothermie Projekte sich weiterentwickeln können. Von Photovoltaik und dem Thema Wind muss ich an der Stelle nicht reden. Das ist ohnehin klar. Hier haben wir einen großen stattlichen Zubau der letzten Jahre gehabt. Auch der ist ein Erfolg zunächst mal, den man allerdings eben, so wie es die Kollegen beschrieben haben, mit Blick auf den Netzausbau in Zukunft mengenmäßig steuern und kanalisieren muss. Ich bin froh, dass wir uns an die Ausbaupfade gehalten haben, dass wir also hier einen stringenten Weg vorgehen, um die Synchronisation mit dem Netzausbau dann auch tatsächlich durchzusetzen. Auch die Definition von Netzengpassgebieten halte ich für wichtig, weil das ja die Voraussetzung dafür ist, um etwas in dieser Art überhaupt zu machen. Und es ist auch Voraussetzung, meine Damen und Herren, für das Thema Akzeptanz erneuerbarer Energien und der Energiewende. Denn man sieht ja, wenn man die aktuellen Berichterstattungen anschaut, dass es da mittlerweile durchaus kontroverse Diskussionen über die Frage gibt, wie geht's weiter. Ich glaube, um die hohe Akzeptanz unserer Energiewende aufrechtzuerhalten, müssen wir erstens Schildbürgerstreiche vermeiden, so wie sie der Kollege Fuchs vorhin beschrieben hat. Also ist ja geradezu skurril, große Anlagen zu bauen und die dann nicht anschließen zu können, also den Strom nicht verwenden zu können. Das würden uns die Bürgerinnen und Bürger am Ende nicht durchgehen lassen. Und deshalb war es wichtig, dass wir dieses Thema durchaus adressiert haben. Es ist auch wichtig, dass wir das Thema Deindustrialisierung betont haben, dass wir gesagt haben, wir wollen etwas tun für die energieintensive Industrie in Deutschland, die Befreiungen aufrechterhalten, ausgestalten, insbesondere dafür Sorge tragen, dass die, die in Energieeffizienz investieren, am Schluss sich nicht selber einen Bärendienst erweisen, weil sie dann aus der Befreiung rausfallen und plötzlich mehr bezahlen als vorher. Wenn man sich um die neuen Industrien, Stichwort Offshore-Windkraft, kümmert, muss man sich auch der alten Industrien annehmen. Und es ist wichtig, wie der Kollege Heil betont hat, dass wir eine breite Beteiligung aufrechterhalten, denn die große Sorge beim Übergang in die Ausschreibungen war ja, dass jetzt die Energiewende ein Thema der Konzerne war. Deshalb haben wir uns da recht zügig darauf verständigen können, dass wir das Thema Bürgerenergie und Akteursvielfalt hochhalten wollen. Und in den gleichen Duktus fällt das, was Kollege Heil im Zusammenhang mit dem Mieterstrom beschrieben hat. Ich möchte betonen, dass es allerdings ein Modell für beide Seiten ist, eine Win-Win-Situation für den Mieter wie den Vermieter. Der eine investiert und kann in freier Verhandlung dann seinen Strom befreit von der EEG-Umlage an den Mieter verkaufen. Auch das ist wichtig. Was auch zur Akzeptanz beitragen wird, dass wir allen Anfechtungen widerstanden haben, PV wieder auf Ackerfläche zuzulassen. Da gibt es zwar eine Länderöffnungsklausel, aber ich glaube trotzdem, dass man sehr verantwortlich mit der Frage von fruchtbarem Boden und der Frage, wie und was man da drauf baut, umgehen muss. Unterm Strich glaube ich, dass das ein Schritt ist, der diesmal angesichts der zahlreichen EEG-Reformen jedenfalls größer ist, als er früher war, auch systematisch größer. Und ich hoffe, dass wir da einen Grundstein dafür gelegt haben, dass wir das Modell der Ausschreibungen etablieren und entsprechend weiterentwickeln können. Ich glaube, das wird uns gelingen, insbesondere deshalb, weil wir eine breite und konstruktive Mehrheit dafür gefunden haben.